Wir fahren weiter im Levitenhandbuch und wir kommen heute zum 8. Kapitel, 3. Mose 8. Wir haben in den vergangenen Malen die 5 großen Opfer betrachtet, das Brandopfer, das Friedensopfer, das Speisopfer, das Sünd- und das Schuldopfer und kommen heute zum Priesterdienst. Und Opfer und Priester können wir nicht voneinander trennen, das gehört zusammen. Wir haben nun mit dem Abendmahl uns wieder an das Opfer erinnert, weil all die Opfer im Alten Testament haben das Opfer Jesu Christi vorgeschattet, dass er nachher umfassend und ein für allemal ewig gültig für uns vollbracht hat. Wenn wir den Priesterdienst betrachten, so ist im Alten Testament war ein Priestertum vorgesehen und da war der Stamm Levi berufen und daraus die Familie Aaron, woraus die Priester kamen. Und im Neuen Testament haben wir das allgemeine Priestertum, wo jeder Gläubige, jeder wiedergeborene Christ mit hineingenommen ist und mit berufen ist in den Priesterdienst. Und das zeigt uns der Apostel Petrus sehr schön in 1. Petrus 2, Vers 5 und 9, denn auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Dann Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und wenn wir nun das betrachten, die Berufung, die Einsetzung des Priesterdienst, ist das ganz klar wieder zuerst auf Jesus Christus sehr stark bezogen, bildhaft, aber dann sind wir auch mit hineingenommen im Geistlichen und darum wollen wir auch diese Gedanken immer wieder auf uns dann beziehen. Wir lesen vorab aus 3. Mose 8, die ersten 14 Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm Aaron und seine Söhne mit ihm, dazu die Kleider und das Salböl und den Jungstier zum Sündopfer und die zwei Wieder und den Korb mit ungesäuertem Brot und versammle die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose tat, wie ihm der Herr befohlen hatte, und die Gemeinde versammelte sich vor dem Eingang der Stiftshütte. Und Mose sprach zu der Gemeinde, das ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose brachte Aaron und seine Söhne herzu, wusch sie mit Wasser. Und er legte ihm den Leibrock an und gürtete ihn mit einem Gürtel und er bekleidete ihn mit dem Obergewand und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem gewirkten Gürtel des Ephods und befestigte es an ihm damit. Danach legte er ihm das Brustschild an und legte in das Brustschild die Urim und Thummim. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt und heftete an den Kopfbund vorn an seine Stirn das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und der Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Auch sprengte er davon 7-mal auf den Altar und salbte den Altar samt all seinen Geräten, auch das Becken samt seinem Gestell, um es zu heiligen. Und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu und kleidete sie mit Leibröcken und umgürtete sie mit dem Gürtel und band ihnen die hohen Kopfbedeckung um, so wie es der Herr Mose geboten hatte. Dann ließ er den Jungstier des Sündopfers herzuführen und Aaron und seine Söhne stützten ihre Hände auf den Kopf des Sündopfers. Und dann wurde er geschächtet und das Blut dann entsprechend den Vorschriften verwendet und angewandt. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, Der dritte Buch Mose ist verglichen mit einem Rosenstrauß. Wir haben hier einen Rosenstrauß in dem wunderbaren Bouquet und da sind die Knospen bereits etwas offen. Er hat gesagt, im dritten Buch Mose sind die Knospen völlig geschlossen und dann im Hebräerbrief sind sie völlig geöffnet. Also wenn wir das dritte Buch Mose betrachten, müssen wir immer dazu auch den Hebräerbrief anwenden oder mit einbeziehen. Der Hebräerbrief sagt uns im Kapitel 7, Vers 25, daher kann er auch für immer, das heißt Jesus, selig machen, die durch zu ihm, zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Und da ist bereits der Auftrag des Priesterdienstes angesprochen, er bittet für sie. Das heißt, Jesus Christus betet als unser Priester, als unser Hohepriester für uns. Zu Petrus hat er gesagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und auch für uns betet er um Bewahrung in den Versuchungen, um Bewahrung in den Prüfungen, um Bewahrung in den Fallstricken und so weiter, damit wir ein Leben unbescholten und ohne Makel führen können und vor ihn gestellt werden. Er fährt weiter im Vers 27 vom Hebräer 7. Er hat es nicht nötig, wie jener Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volks, denn das hat er ein für alle Mal getan, er so opferte sich selbst für sie. Und nun sehen wir, dass bei der Einsetzung und bei der Berufung in den Priesterdienst musste das ganze Volk anwesend sein. Der Herr wollte, dass jeder im Volk wusste, wer das Volk vor Gott vertritt. Und das ist bei uns wichtig, dass wir wissen, wer vertritt uns bei Gott. Das ist Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, aber wir haben da eine Mithilfe, einen Mitauftrag. Auch wir wollen als Priester füreinander einstehen, immer wieder und vor Gott kommen. Ich möchte in diesem Zusammenhang drei Abschnitte machen mit dem verlesenen Text. Und zuerst ist die Autorität des Wortes, dann der Wert des Blutes und am Schluss die Kraft des Geistes, was wir in diesem Kapitel sehen. Wenn ich die Autorität des Wortes sehe, so steht hier etwa 10 Mal in diesem Kapitel, dass sie es taten, wie der Herr es geboten hat. Das war ganz selbstverständlich, das war ganz natürlich. Der Herr hat es so befohlen, er hat es so geboten und es wurde so getan. Da gab es kein Wenn und Aber, es gab keine Interpretation, es gab keine Diskussion und heute haben wir all das. Heute wird diskutiert, es wird interpretiert und das Ganze wird abgeändert. Die Grundlage oder die Autorität des Wortes Gottes ist heute sehr stark in Frage gestellt. Ich möchte das mit einem ganz neuen Beispiel ganz kurz illustrieren. Wir hatten hier in Muri-Gümligen einen jungen Pfarrer, der war 6 Jahre tätig. Ich erwähne den Namen bewusst nicht, aber sein Abschied und Neubeginn in der Schrift, die gab mir zu denken, weil die lässt in sein Herz blicken. Ich hatte mit ihm einmal ein tieferes Gespräch und dann hat er mir es genau so in dieser Richtung formuliert. Und ich lese hier nur einen Satz von seinem Abschied und dann der Neubeginn. Er sagt, ich habe Taufen gefeiert, über das Geheimnis Gottes nachgedacht, in der Kirche geschwiegen und nicht selten war ich auf dem Friedhof Seidenberg, um dort ein Leben, welches geendet hat, in einem Ritual zu verabschieden. In der Kirche geschwiegen. Warum? Er hat mir gesagt, in Muri sind vor allem Humanisten. Die wollen kein Bibelwort und die wollen kein Gebet. Und dann sagte ich ihm, so könnte ich ein Pfarramt nicht ausführen. Und er sagt, ich habe auch meine Mühe. Und darum ist er jetzt oder zieht er weiter. Und das andere, auf dem Friedhof Seidenberg, die Verstorbenen mit einem Ritual verabschiedet. Ein Ritual ist einen geregelten Ablauf oder einen vorbestimmten Ablauf. Es wurde ihm gesagt bei einer Beerdigung, wir wollen die Beerdigung in der Kirche, aber kein Bibelwort und kein Gebet. Warum sage ich das? Die Autorität des Wortes Gottes wurde beseitigt. Und wir als Priester, wir haben den Auftrag und die Auflage von Gottes Seite her, für diese Leute einzustehen. Auch für die Amtsträger, für die Gläubigen oder für die gottesfürchtigen Pfarrpersonen, die wir heute im Land noch besitzen, dass wir für sie beten und nicht einfach richtend über sie herfahren, sondern dass Gott ihnen immer wieder Türen öffnet und Weisheit gibt und Gnade. Aber wir selber, unsere Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel, dass wir füreinander einstehen, auch für die Gemeinde, dass hier bei uns nicht auf einmal auch die Grundlage oder das Fundament oder die Autorität des Wortes Gottes in Frage gestellt wird, dass es untergraben wird, sondern dass wir dabei bleiben. So wie es hier immer wieder steht, wie es der Herr geboten hat oder wie es der Herr will. Der zweite Gedanke ist der Wert des Blutes. Und der kommt ab Vers 15, kommt immer wieder das Blut zuerst mit dem Sündopfer. Das war ein Jungstier. Als Priester mussten sie für sich das größte Opfer beanspruchen. Das haben wir im 4. und 5. Kapitel betrachtet. Sie waren die oberste Kaste, die oberste Gruppe und darum musste ein Stier geopfert werden. Das Blut wurde im Altar an den Hörnern und so weiter verwendet. Ich möchte mich hier nicht wiederholen, das haben wir alles erklärt und miteinander angeschaut im 3. Mose 4 und 5. Aber nachher geht's weiter, dann hatten sie noch zwei wieder, die geopfert wurden. Der eine wieder war als Brandopfer für den Herrn und der zweite wieder war das Einsetzungsopfer für den Priesterdienst. Und da hat es wieder Bewandtnisse oder Dinge, die für mich sehr eindrücklich sind. Weil beim Einsetzungsopfer der Priester wurde ihnen, den Priestern und dem Hohepriester, das Ohrläppchen des rechten Ohrs mit Blut betupft. Der Daumennagel der rechten Hand mit Blut betupft. Und die große Zehe des rechten Fußes mit Blut betupft. Was zeigt das? Im Blut ist die Reinigung, die Vergebung der Sünden. Wir haben das von Matthias gehört, wir haben es im Gebet gehört. Im Korintherbrief ist es so geschrieben von Paulus. Darin haben wir die Vergebung durch sein das vergossene Blut des Herrn Jesus, das ewige Gültigkeit hat und ewige Wirkung hat. Und jetzt hat er mit dem Betupfen des Ohrläppchens, des rechten Ohrs, hat er die Sinne der Priester symbolisch gereinigt. Das Hören, das Sehen, das Denken und so weiter. Und mit dem Daumen der rechten Hand das Handeln der Priester gereinigt. Und mit dem Zehen des rechten Fußes hat er ihr Wandel gereinigt. Und auch wir bedürfen dieser Reinigung immer wieder durch das Wort und durch das Abendmahl, durch das Opfer, dürfen wir das beanspruchen und ihm einfach danken, dass er das ein für alle Mal für uns gemacht hat. Das ist vollbracht. Er hat die Reinigung vollbracht für uns, für jedes, das hier sitzt. Die Frage ist einfach, hast du das für dich persönlich beansprucht? Oder sagst du, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben? Wilhelm Busch hat ja das mehr als einmal erlebt, dass ein junger Mann zu ihm kam und sagte, ach Herr Busch, immer Jesus, 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 ich habe diesen Jesus satt, den brauche ich nicht. Und dann hat Wilhelm Busch, der Pfarrer, gesagt, kein Problem, junger Mann, wir zwei warten 100 Jahre und dann sehen wir, wer auf der richtigen Seite steht. Sie brauchen Jesus, nicht nur zum Leben, sondern auch zum Sterben für das ewige Leben. Sonst ist der Himmel geschlossen, ist der Himmel zu. Dass also auch bei uns immer wieder, und das ist hier symbolisch, ist das sehr klar und sehr stark dargestellt in diesem Kapitel, wie die Reinigung geschah. Und wir haben oft den Eindruck, das ist nicht so relevant, das ist nicht so entscheidend, das kommt nicht so drauf an. Es war Gott ganz wichtig, dass diese Reinigung sichtbar an den Verantwortlichen vollzogen wurde und damit auch für das Volk verständlich wurde, dass unsere Sinne gereinigt sind, unser Handeln und unser Wandeln gereinigt ist. Jetzt könnten wir Sacharja 3, 1 bis 7 lesen, ich spare uns das zeithalber, aber es steht dort, wie Jeschua, der Hohepriester, der Israeli, sein Kleid befleckt war. Er ist in Sünde gefallen und dann steht hier der Verkläger auf der einen Seite, Satan, und Jesus auf der anderen Seite, der Fürsprecher. Und bevor Satan ein Wort sagen kann, sagt Jesus zu den Umstehenden, zieht ihm das schmutzige Kleid aus und kleidet ihn neu ein. Oh, die Stelle gefällt mir. Also Satan als Verkläger kommt gar nicht zu Wort. Er kann nichts sagen. Jesus übernimmt die Führung und sagt, ich habe für den bezahlt. Alttestamentlich vorgeschaltet ins Neue Testament. Wenn dir und mir etwas passiert und du sagen müsstest, ich kann mein Priesteramt nicht mehr ausführen, ich bin zu Fall gekommen, komm zu Jesus und er gibt dir ein neues Kleid, einen neuen Kopfbund, der gereinigt ist und du sollst den Priesterdienst, die Aufgabe wieder ausführen. Dann der dritte Gedanke, die Kraft des Heiligen Geistes. Die ist vor allem für mich im Vers 30 erwähnt von diesem Abschnitt. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron und seine Kleider. Und vorher schon im Vers 10 steht, und Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung. Und im Vers 12, und er goss von dem Salböl auf das Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Wieso hat der Aaron zuerst mit Salböl gesalbt, bevor er mit dem Blut gereinigt wurde? Das kam erst nachher. Aaron ist ein schönes Bild auf Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um eine ewige Erlösung für uns zu vollbringen, um sein Blut für uns zu vergießen. Aber er wurde bei der Taufe, wurde er mit dem Geist Gottes getauft, bildlich dargestellt mit der Taufe, die er herabfuhr. Also auch vor der Blutvergießung wurde er gesalbt. Und darum ist hier Aaron einfach ein Schattenbild auf Jesus Christus. Die Priester nachher, bei denen ist es in der guten oder in der normalen Reihenfolge abgelaufen. Jetzt vom Geist Gottes habe ich einfach ein, zwei Gedanken, die mir wichtig sind. Der Geist Gottes will uns in alle Wahrheit leiten. Und dann ist immer wieder die Frage, hören wir auf sein Wort? Richten wir unser Leben nach seinem Wort aus oder gehen wir eigene Wege? Wenn wir eigene Wege gehen, Römer 12, 1 und 2, in dem Maß, wie wir uns der Welt anpassen, werden wir die Sicht für den Willen Gottes verlieren. Das heißt, wenn ich den vollkommenen Willen Gottes tue und tun will, dann muss ich mein Leben vorbehaltslos, bedingungslos und klar in seine Nachfolge gestellt haben, auf den Altar gelegt haben, dass er über mein Leben bestimmt und über mein Leben verfügt. Und dann darf ich wissen, dass der Priesterdienst, den ich ausführe, für andere und für mich zum Segen gereichen wird, weil der Himmel offen ist. Im Vers 33 noch, und ihr sollt 7 Tage lang nicht hinausgehen, zu den Priestern gesprochen, vor dem Eingang der Stiftshütte, bis zu dem Tag, an dem Tag eure Einsetzung erfüllt sind, denn 7 Tage lang sollen euch die Hände gefüllt werden. Mir gefällt auch dieser Gedanke sehr gut. 7 Tage ist einerseits eine göttliche Vollzahl. Und hier ist es einfach so lang, wie auch das Passalam gefeiert wurde, wurde die Einsetzung wieder gefeiert. 7 Tage, eine schöne Zeit. Und sie sollten nicht hinausgehen von der Stiftshütte weg und ihre Hände wurden täglich gefüllt. Wie erleben wir das? Werden uns die Hände auch täglich gefüllt? Oder habe ich den Eindruck, wenn ich mein Leben ganz in den Dienst Gottes stelle, dann habe ich irgendwo Defizite. Dann komme ich zu kurz. Dann bleibt mir Gott da etwas schuldig. Ich kann nicht das so machen, wie ich will, oder nicht ein Haus bauen, oder ich weiß nicht was. Ich kann mir dies und jenes nicht leisten. Ich denke, die Rechnung ist falsch angegangen. Wenn er uns täglich die Hände füllt, haben wir alles, was wir brauchen und alles auch zum Weitergeben. Dann haben wir für das Nötige, für das Umfassendste, ist bei uns gesorgt und vor allem nichts Überflüssiges. Mir gefällt der Gedanke sehr. Ich möchte abschließend noch die Frage in den Raum stellen, das Opfer, das Jesus darbrachte und auch beim Priesterdienst bringen wir als Opfernde, bringen wir Opfer dar. Was sind das für Opfer bei uns als Gläubige? Und ich habe mir einfach zwei, drei Gedanken notiert. Der eine habe ich bereits erwähnt. Römer 12, 1 und 2 ist die Grundlage von unserem Leben, das wir dargebracht haben. Und dann sagt Hebräer 13, Vers 15 und 16, so lasst uns nun durch Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Täglich in deinem Leben das Lobopfer darbringen. Was heißt denn Lobopfer? Wenn es mir nicht darum ist zum Loben. Wenn es in meinem Leben nicht rund läuft, dann kostet mich das Loben etwas. Wenn alles rund läuft, ihr müsst zwei Verliebte fragen, ob es ihnen schwerfällt zu loben. Die haben alles im orangen Bereich und sind auf 180 oben. Das ist kein Problem. Aber wenn Krankheit, wenn Not, wenn Schwierigkeiten kommen, und jetzt sagt hier der Hebräerbrief, dann sollen wir Gott ein Lobopfer darbringen. Wenn du in einem Heim bist und nicht mehr frei entscheiden kannst, wenn dein Tagesrhythmus definitiv bestimmt ist, vom Morgen bis zum Abend, dann ein Lobopfer. Aber das bringt Frucht. Das wird reichen Segen bringen. Und Gott möge mir, möge uns allen immer wieder Gnade schenken, dass wir auch solche Dinge als Priester tun. Und dann wird unser Priester sein sichtbar. Ein weiterer Gedanke ist die Selbsthingabe. Epheser 5, 1 und 2, so folgt nun Gottes Beispiel als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Lebt in der Liebe. Wenn die Lieblosigkeit überhand nimmt, wenn die Liebe in vielen erkaltet und dann in der Liebe leben. Als Priester sind wir dazu aufgefordert. Und noch ein letzter Gedanke diesbezüglich, Philipper 4, 18, wo er sagt, ich habe aber, Paulus sagt das, alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Auch im Materiellen dürfen wir Gott ein Opfer darbringen, dass weiter das Reich Gottes gebaut werden kann. Und darum möchte ich jedes ermutigen heute Morgen, ob alt, ob jung, ob reich, ob arm, ob gesund, ob krank, wir wollen den Priesterdienst ausführen. Wir sind in diese Aufgabe hineingestellt und wir wollen darin treu sein, bis er uns abberuft in die ewige Herrlichkeit. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die Vorbilder, die wir in deinem Wort haben, auch für die Vorschattung, gerade von deinem Priesterdienst, wo du jetzt für uns tust, wo du in der Herrlichkeit beim Vater bist, zu der Rechten Gottes und dort für uns tust einstehen. Dass du aber auch mir, dass du uns allen hilfst, dass wir als Priester dürfen unterwegs sein, dass wenn wir Sachen sehen, die nicht gut sind, die vielleicht schaden, dass wir nicht zuerst miteinander darüber diskutieren, sondern dass wir als Priester zu dir kommen, vor dein Angesicht. Dass wir es dir heranlegen. Nicht, wo wir in der Gemeinde haben, die Schwierigkeiten, die sind, wir dürfen zu dir heranlegen. Aber auch immer wieder ein Lobopfer bringen. Für all das, was du für uns da hast in der Vergangenheit, für dein Führen, für deine Bewahrung und dass wir durch dich und mit dir eine wunderbare Zukunft dürfen haben. Dass Menschen um uns herum einfach verspüren, dass wir ein ewiges, ein herrliches Ziel haben. Segne du jedes, auch im weiteren Verlauf von dem Sonntag, aber auch wieder in dieser neuen Woche. Amen.